Guten Abend, wir lesen weiter die Geschichte von Moses aus verklungenen Jahrtausenden. Das letzte Mal ging es darum, dass Moses eigentlich schlafend auf seinem Lager lag und plötzlich auf eine Reise ging und Zeuge wurde, wie sich jemand, der dort nicht hingehörte, dem Lager, dem Nachtlager und dem schlafenden Abdruschin näherte. Und dieser Geselle hatte nichts Gutes im Sinn. Ich wiederhole noch einmal die letzten Sätze aus der vergangenen Lesung. Nun hatte der Mensch das Zelt erreicht. Ein singender, feiner Ton durchfuhr die Lüfte. Ein Riss klaffte in der Zeltwand. Moses stürmte in den Innenraum, an den Wächtern vorbei und sah Abdruschin auf seinem Lager ruhen. Über den Schlafenden beugte sich der Fremde und belauschte die Atemzüge. Seine Hand glitt dann tastend wie ein suchendes Raubtier über den Körper Abdruschins. Lauschend hob sich von Zeit zu Zeit der Kopf des Eindringlings, aber kein Laut von draußen beunruhigte sein Ohr. Moses gab seinem inneren Drange nach. Er warf sich auf den Fremden, er umklammerte seinen Arm, der immer noch suchte. Aber er fuhr durch ihn hindurch, fand keinen Halt. Da rief er in seiner Verzweiflung laut den Namen des geliebten Fürsten. Abdruschin regte sich, als habe er die Stimme, die in Todespein nach ihm rief, vernommen. Er öffnete die Augen und sah erstaunt in das fremde Gesicht. Seine Lippen formten sich zu einer Frage. Blitzschnell hatte der Fremde den Dolch, den er im Munde getragen, in der Hand. Tief stieß er ihn in die Brust Abdruschins. Bis ins Innerste aber drang dem Mörder der letzte fragende Blick des Fürsten. Er unterdrückte einen Aufschrei und riss zitternd den Reifen von dem Arme des Ermordeten. Wankend erhob sich der Mörder aus seiner knienden Stellung und schlich sich gebückt ins Freie. Die Nacht verschlang ihn. Moses betrachtete verzweifelt den erstarrten Körper Abdruschins. Da löste sich aus der Totenhülle ein zweiter Körper. Abdruschin stand vor ihm, greifbar, und begrüßte ihn lächelnd. »Du lebst?« Der Fürst bejahte die Frage durch ein Kopfnicken. Sein Gesicht war strahlender denn je. Damit fiel eine Binde von Moses Augen. Er kannte die Entwicklungsstufen, die der Mensch durchlaufen musste, um wieder zurückkehren zu können in das geistige Reich. Trotzdem befiel ihn Angst vor dem Alleinsein, als er die Erscheinung Abdruschins immer mehr als Nebel sich verflüchtigen sah. »Herr«, rief er flehend, »bleibe bei mir, denn ohne dich kann ich Israel nicht retten.« »Du bedarfst meiner nicht mehr, Moses. Andere Diener werden dir zur Seite stehen, andere Diener Gottes. Du bist Herr über alles Wesenhafte. Es wird sich dir unterordnen und deine Befehle vollziehen, im Augenblick, da du sie aussprichst.« Unwirklich und doch kristallklar schwebten die Worte zu Moses herab aus lichten Höhen, die den Befreiten längst aufgenommen hatten. Lautes Schreien und Klagen riss Moses aus seinem Lauschen. Er war immer noch im Zelte und schaute ein wenig erstaunt die Gebärden der Araber, die den Leichnam ihres Herrn fanden. Da öffnete sich die Zelttüre weit und langsam schritt ein Mensch über die Schwelle. Nahome. Ihr junges Gesicht zeigte keinerlei Bewegung. Nicht die Spur eines Leides. Nur eine große Entschlossenheit lag über ihr. Sie hob den Arm und wies zur Türe. Da verneigten sich die Araber und schlichen hinaus. Moses kehrte von seiner Schauung zurück und fand sich nur schwer in die Wirklichkeit. Er hielt das Geschaute nicht für einen Traum. Er wusste, dass es Wahrheit war. Sein Inneres war ruhig und gefasst. So schritt er gewiss und voll Vertrauen in den Morgen hinaus. Es war noch früh, Israel schlief noch. Er wanderte durch die leeren Straßen und Gassen zum Tore hinaus, in die Stadt der Ägypter. Dort war die Ruhe anderer Art. Viele Menschen standen vor den Häusern, aber mit den Anzeichen größter Angst. Entsetzen sprach aus den übernächtigten Gesichtern. Als sie Moses gewahrten, ging ein Raunen durch die Menge. Es pflanzte sich fort, von Mund zu Mund. Überall wichen die Menschen scheu vor ihm zurück. Zu anderer Zeit hätte Moses das wehgetan, aber jetzt ging er unberührter von seines Weges. Je weiter er kam, umso trostloser wurde der Anblick. Aus allen Häusern trug man Tote, ohne jedes Geschrei jedoch. In ihrer furchtbaren Leidenszeit hatten die Menschen es verlernt, zu weinen. Sie fürchteten fast, dass sie das Unglück dadurch noch mehr anziehen würden. Dann stand Moses zum letzten Male vor dem Herrscher über Ägypten. Er hatte wieder seine Frage gestellt und wartete voll Ruhe auf die Antwort, die er bereits kannte. Ramses war vollkommen gebrochen, denn auch seinen Sohn hatte die rächende Hand in dieser Nacht fortgerafft. Lange schwieg er, ehe er überhaupt auf die Frage Moses einging. Dann raffte er sich auf. »Geht!« »Du wirst auch deinem Volke den Befehl geben, uns ruhig ziehen zu lassen?« Da brach der wütende Schmerz im Innern des Königs los. Er sprang auf und schrie, »Ruhig ziehen lassen? Hinaustreiben werde ich euch aus meinem Reiche, damit endlich Frieden werde!« Als Moses wieder bei seinem Volke war, gab er den Auszugsbefehl. Bald sah man die Kinder Israels bepackt und beladen einherziehen. Hinter dem voranschreitenden Moses zog der unendliche Zug, verfolgt von drohenden Ägyptern. Nur langsam kamen sie voran, denn überall schlossen sich neue Auswanderer dem Zuge an. In jedem Dorfe, in jeder Stadt lebten sie ja, die Israeliten, verfolgt und gehasst seit der Befreiungsstunde. Alle Wut und Empörung der geschlagenen Menschen galt den Israeliten. Ägypten sehnte sich, die ihnen fürchterlich gewordenen früheren Sklaven loszuwerden. So zog der gewaltige Menschenstrom in längerer Wanderung bis zum Roten Meere. Da standen die Massen vor dem ersten, ihnen unüberwindlich scheinenden Hindernis. Moses befahl, Rast zu halten, und die Menschen lagerten sich am Meeresufer, um das Weitere zu erwarten. Die Nacht sank herab. Über Menschen und Natur kam Ruhe und Schweigen. Viele, denen die Strapazen schon zu anstrengend wurden, begannen zu murren. Noch waren ja Früchte am Wege, die den Hunger fernhielten. Aber es waren Menschen unter den Auswanderern, die dunkle Prophezeiungen machten, von kommenden unerträglichen Qualen sprachen. Moses fühlte diese Strömungen, die sich nun schon zu Beginn der Reise bemerkbar machten. Bitterkeit quoll in ihm auf. Also darum hatte er sein Leben eingesetzt, dass man ihn jetzt schon mit Misstrauen umgab? Aber dann dachte er an die vielen, die ihm dankbar waren, und er wurde wieder zuversichtlich. Am nächsten Morgen versammelte Moses das Volk zu einer Andacht unter freiem Himmel. Er ließ Gott die ersten Dankopfer darbringen. Feierlich war diese Stunde, und die Dankgebete, die emporstiegen, gaben einen Widerhall in den Herzen der Menschen, dass sie gläubig und vertrauend auf die Fürsorge ihres Führers blickten. Dennoch warteten sie gespannt, welchen Weg Moses sie nun führen werde, etwa am Meere entlang? In der Ferne wirbelten ungeheure Staubwolken heran. Moses sah sie zuerst, und ein unfehlbares Empfinden befahl den sofortigen Aufbruch. Er wurde sich seiner Macht bewusst, die er über alles Wesenhafte besaß. Schweigen trat ein, als er den Stab hob und ihn über das Meer hielt. Ein wütender Sturm setzte ein. Er peitschte die Wogen auseinander und bohrte tiefe Wirbel in die Wasserfläche. Mit angehaltenem Atem verfolgten die Menschen das unglaubliche Geschehen. Haarscharf in einer Linie zog der Sturm einen Schnitt in das Wasser, dass es nach beiden Seiten auseinanderfloss und sich an anderer Stelle ausdehnte. Es überflutete so das jenseitige Ufer, das aber die Menschen nicht sahen. Als erster setzte Moses vertrauend und unbekümmert seinen Fuß in das Meer. Und das Volk Israel folgte ihm, sich stoßend und drängend, denn nun hatten alle den heranrückenden Feind erblickt. Mit großer Schnelligkeit näherten sich die Wagen und Reiter des Pharao, die das Volk verfolgten, um es wieder einzufangen und zurückzuführen. Jetzt erst wurde den Kindern Israel die Freiheit, die sie eigentlich gedankenlos genossen hatten, bewusst. Sie drängten sich hinter ihrem Führer her, hinein ins Meer und flehten zu Gott, sie nicht in die Hände der Feinde fallen zu lassen. So zogen sie lieber in die unendliche Wasserwüste, deren Ende ihre Augen nicht wahrnehmen konnten. Und als der Letzte das feste Ufer verlassen hatte, erreichten die Ägypter das Ziel. Vor Entsetzen aber scheuten die Pferde, als sie das nie erlebte Schauspiel, das die Elemente geschaffen, sahen. Umsonst hieben die Reiter auf die Tiere ein. Sie bäumten sich verzweifelt und machten irre Sprünge am Ufer hin und her, ohne einen Schritt in das Wasser zu tun. Da kam der Wagen des Pharao heran. Die edlen Rosse schienen über dem Boden dahin zu fliegen. Kaum berührten die Hufe die Erde. Und auch sie standen wie gebannt und legten die Köpfe zurück, als sie an das Wasser kamen. Indessen sah man den Zug immer kleiner werdend in der Ferne verschwinden. Immer noch standen die Wasser, von unsichtbaren Kräften gehalten, zu bei den beiden Seiten des Weges, der Wagens, der durch das Meer führte. Der Pharao schrie vor Zorn, als die Pferde sich immer noch sträubten, vorzugehen. Aber es lag wie ein lähmender Bann über den Tieren. Sie rührten sich nun auch nicht mehr von der Stelle, ließen zitternd die Schläge der unbarmherzigen Menschen über sich ergehen. So verging für die Verfolger kostbare Zeit. Sie dehnte sich zu Stunden. Das Wasser stand. Plötzlich lockerte sich die Spannung in den Tierkörpern. Die Hufe scharrten ungeduldig im Sande. Wieder versuchten die Reiter und Wagenlenker, sie voranzutreiben, und dieses Mal folgten die Tiere willig dem ersten Schlag. Wie befreit sprengte der Zug dem Volk Israel hinterher. Unbeweglich stand noch immer das Wasser. Totenstille lag über dem Meere. Schon lachten die Ägypter, schon hoffte der Pharao. Da pfiff es lang und gellend über die dahinjagenden Verfolger hinweg, dass ihnen der Schrecken über die nie gehörten Laute durch die Seele fuhr. Heftig hieben sie auf die Pferde ein, eine rasende Eile wollten sie entfachen. Da zischte es in den Lüften, da heulte es um sie auf, da standen die Rosse wie erstarrt. Und die Menschen befiel nie gekanntes Entsetzen. Donnernd und lärmend erhob sich um sie ein Sturm, der die vorherige Stille in eine aufschreiende Hölle verwandelte. Haushoch stiegen die Wasserwände zu beiden Seiten des Weges, standen sekundenlang unbeweglich, drohend, über den geduckten Körpern. Dann fielen sie über ihnen zusammen und vereinigten aufschäumend ihre Wogen zur Einheit. Am anderen Ufer lagen betende Menschenkinder und dankten Gott.